Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wassermangel und steigende Temperaturen, wie der Klimawandel unser Leben verändert. Ein Feature von Philipp Landauer.
Also ich denke, wir fangen so langsam an zu begreifen, im besten Fall, was jetzt eigentlich Klimawandel bedeutet.
Micha Dietze, Geomorphologe.
Wir werden schon noch Wasser brauchen. Wir werden darüber nachdenken müssen, wie wir das Wasser bevorraten, dass wir in den trockenen Zeiten genug haben.
Thomas Bröcker, Obstbauer in Brandenburg.
Sie werden es wohl in Zukunft zumindest am Geldbeutel spüren. Sie wollen weiter versorgt werden. Und es geht ja mittlerweile nur noch mit sehr hohen Kosten.
Bruno Werst, Betreiber der Watzmannhütte in den Bayerischen Alpen. Wasser ist unser kostbarstes Gut. Der Klimawandel ruft uns das wieder ins Gedächtnis und führt es uns in diesem Sommer vor Augen. Wochenlang Temperaturen über 30 Grad und dazu wenig Regen. Woraufhin in der italienischen Po-Ebene einigen Gemeinden die Wasserversorgung gekappt wird oder der Wasserstand des Rheins so stark absinkt, dass die Schifffahrt eingeschränkt werden muss. Steigende Temperaturen und Wassermangel sind nicht mehr nur Probleme exotischer Länder, es sind mittlerweile auch welche in Deutschland. Von den Alpen bis zur Küste, von Berchtesgaden bis Rügen verändert der Klimawandel unseren Alltag und gefährdet die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen. In Berchtesgaden begrüßt Paul am Tresen des Watzmannhauses die Bergsteiger freundlich. Für seinen Vater Bruno Werst und seine Frau Annette ist es bereits die 24. Saison als Hüttenwirt. Jede ist ein bisschen anders. Diese ist vor allem von Wassermangel geprägt.
Dieses Jahr das Problem von Anfang an sparen müssen, damit wir die Speicher halbwegs voll kriegen, weil wenig Schnee plus Verwehung. Der Wind hat den Schnee wegtransportiert auch noch. Ja, und da ging es vom ersten Tag an nur ums Wasser.
Das Schutzhaus auf 1930 Höhenmetern bezieht seit seiner Erbauung vor über 100 Jahren das Wasser aus dem Schnee, der im Winter ringsherum auf die Hänge und Felsen fällt. Während der Bergsteigersaison im Sommer schmelzen die Schneefelder ab und bilden einen natürlichen Speicher in einer Senke neben dem Haus. Von dort pumpt Bruno das Wasser in den Wasserspeicher.
Da gehen wir in der Regel Ende April, Anfang Mai mal rauf und schaust, ob überhaupt was läuft, ob schon was rinnt. Aber die Quelle nur schwach gelaufen. Der erste Schritt, das Haus befüllen, dauert halt dann statt ein paar Stunden 4-5 Tage.
Die warmen Temperaturen, selbst in diesen Höhenlagen, haben dazu geführt, dass im Winter immer weniger Schnee fällt. Das macht sich dann im Sommer bemerkbar. In diesem Jahr schmolz gerade so viel Wasser ab, um den Bedarf der Hütte zu decken. Die wichtigste Regel für diese Saison heißt deshalb: sparsam mit dem Wasser umgehen.
Vom ersten Tag an Waschräume, die Hähne drosseln, jeden Wasserhahn drosseln, Personal anflehen, bitte, bitte, jeden Tropfen sparen. Tun sie auch, weil im Grunde kann ja jeder was lernen da herum. Und viele von unseren Angestellten sind schon gegangen, ja, haben uns dann wieder besucht und haben gesagt, ja, zu Hause, die Wasserrechnung ist nur noch halb so hoch, weil ich mache das. Wunderbar.
Auch wenn man die Wasserhähne in den Waschräumen voll aufdreht, kommt nur ein Rinnsal heraus. Gerade genug, um die Hände zu waschen.
Das ist für mich eigentlich das größte Ärgernis, dass viele, viele Gäste kein Verständnis für unsere Situation haben. Und ich verstehe das deshalb nicht. Die Leute hören Radio, die schauen Fernsehen, die lesen Nachrichten. Was denkt sich da jemand, wenn er hört, ja, diese Gemeinde muss mit Tankwagen versorgt werden, weil die Quellen versiegen? Wenn du hörst, dass die Grundwasserspiegel zum Teil bis zu 15 Metern gesunken sind, dann müsst doch langsam der Dümmste kapieren, dass da was nicht in Ordnung ist, dass der Verbrauch zu hoch ist, dass jeder einen anderen Umgang mit dem Element haben sollte.
Schutzhütten in den Alpen sind nach einem geschlossenen Prinzip aufgebaut. Wasser beziehen sie aus Quellen in der nächsten Umgebung. Mit UV-Anlagen wird es zu Trinkwasser aufbereitet. Gleichzeitig gibt es noch einen Brauchwasserspeicher. Hier wird beispielsweise Regenwasser für die Toiletten gesammelt. Schließlich ist die Schutzhütte auch dafür verantwortlich, das Abwasser in einer kleinen Kläranlage zu reinigen, bevor es wieder in die Umwelt eingeleitet wird. Sogar beim Bau der Kläranlage entdeckte Werst Möglichkeiten, Wasser zu sparen.
Und da war ich mit dem damaligen Architekten auf der Terrasse gestanden und habe gesagt, du Stefan, schau dir mal das Dach an. Was fehlt da? Er schaut mich an und sagt, Bruno, da fehlt doch nichts. Ich sage, doch, da fehlt ein Schneefang. Ja, warum? Der Schnee, der kann doch runterrutschen, ist doch wurscht. Ich sage, na, der soll in die Dachrinne tröpfeln. Weil die wiederum tröpfelt in mein Brauchwasserspeicher. Warum soll ich die Klospülung da runterrutschen lassen?
Watzmannwirt Bruno Werst kämpft um jeden Tropfen. Nur wenn er genug Wasser hat, kann er die Schutzhütte mit den 200 Schlafplätzen weiter offen halten. Die Situation ist kritisch. Werst hofft, dass es bald regnet und sich die Wasserspeicher ein wenig füllen.
Im Moment sind wir so weit, wir haben jetzt die nächsten 14 Tage jeden Tag das Haus quasi voll, plus Tagesgäste. Nächsten zwei Wochen sollte was kommen von oben, sonst wird's heftig. Waschräume schließen, Toiletten schließen, Dixi-Klos mit dem Hubschrauber raufbringen.
Auch Wasser müsste der Helikopter dann zum Watzmannhaus bringen. Es ist eine Schutzhütte der Kategorie 1. Unter allen Umständen muss sie als Stützpunkt in Extremlage erhalten bleiben und für ausreichend Verköstigung sorgen. Bis zuletzt spart Bruno dabei Trinkwasser für die Küche und die Versorgung.
Die Reserve musst du aufheben. Also an die letzten 20 Kubik lasse ich niemanden mehr ran.
Mittlerweile liegt diese Verantwortung aber bei seinem Sohn Paul. Er hat angekündigt, das Haus weiterzuführen.
Ich wundere mich ein bisschen über mich selbst, weil ich bin schon ein bisschen auf der sturen Seite. Weil das habe ich mir ganz fest vorgenommen, nicht ihm ständig über die Schulter schauen, was macht er, was treibt er. Na, ich lasse ihn machen und er macht sehr vieles sehr gut. Kläranlage ist er topfit, Wasser mittlerweile auch, Strom muss man ein bisschen üben, weil das ist auch so eine Geschichte, je nachdem, was die Solaranlage gerade hergibt.
Als Wirt einer Schutzhütte braucht Bruno fließendes Wasser, Strom und ein Abwassersystem. Ohne geht es nicht. Den Strom bezieht er aus der Solaranlage auf dem Dach und einem Blockheizkraftwerk, das mit Rapsöl betrieben wird. Im Notfall kann er immer noch auf ein Dieselaggregat umstellen. Verschiedene Quellen für Strom, nur eine für Wasser. Die Senke, in der sich das Schmelzwasser sammelt. Und das wird immer weniger. Bruno Werst sieht seit Jahren, wie der Klimawandel sein Leben verändert.
Da laufen 24 Stunden lang. Nicht durchgehend, aber immer intervallmäßig. Was war sie? 15, 20 Pumpen. Ja. Dann läuft die Wäschmaschine, dann läuft der Trockner. Brauchen wir die Spülmaschine? Brauchen wir das? Brauchen wir das? Ja, und das muss halt alles ein bisschen im Kopf haben und auch ständig schauen.
Familie Werst hat Glück. Nach 2 Tagen ist der ersehnte Regen da. Es ist, wie so oft in letzter Zeit, Starkregen. Innerhalb von wenigen Stunden fällt enorm viel Niederschlag. Auch das eine Folge des Klimawandels. Weil die Temperaturen steigen, nimmt die Luft mehr Wasserdampf auf, der dann auch abregnen muss. Der vermehrte Starkregen hat in den Alpen noch eine weitere Folge.
Wow!
Es kommt häufiger zu Steinschlägen, die auch stärker ausfallen als in der Vergangenheit. Grund dafür sind zum einen die erhöhten Temperaturen, die das Eis der Gletscher und den Permafrost schmelzen lassen. Zum anderen werden die nun blanken Felsen vom heftig einprasselnden Regen freigespült, die dann ohne den nötigen Halt ins Rutschen geraten. So klingt der Hochvogel, ein Berg in den Alpen, der 2600 Meter hoch ist. Das stetige Auseinanderbrechen seines Gipfels hat Micha Dietze aufgenommen.
Das ist ein Riesenriss, der geht einmal quer durch. Also der Riss ist 6-7 Meter breit, 30 Meter lang. Also da kann so ein ganz normaler Bus drin parken oder ein großer Sattelschlepper passt da rein. Und vor 20 Jahren gab es den Riss noch nicht. Das heißt, der Berg geht im Moment so einen Zentimeter, halben bis einen Zentimeter pro Monat auseinander.
Sagt Micha Dietze vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.
Wir verknüpfen die Ereignisse mit auslösenden Mechanismen. Also es wird häufiger Starkniederschlagsereignisse geben. Und wenn wir wissen, dass Starkniederschläge in 80% aller Fälle zu einem Steinschlag führen, dann wissen wir, dass die Steinschläge zunehmen werden, klar.
Auf dem Areal des Geoforschungszentrums hat Micha Dietze einen Versuch aufgebaut. Ein massiver, menschengroßer Felsblock liegt auf der Wiese und ist mit Drähten versehen.
Man sieht schon, dass hier in der Mitte ein Riss durchgeht. Außen dran sitzen noch Abstandsmesser, die quasi im tausendstel Millimeterbereich messen, wie weit sich das Ganze öffnet. Und was wir machen werden, ist einfach den Stein auseinanderziehen. Also versuchen auseinanderzuziehen.
Er möchte ein Warnsystem für Felsstürze bauen. Denn aufgrund des Klimawandels werden abrutschende Felsen und Steinschlag in den Alpen für Bewohner wie Touristen zu einer zunehmenden Gefahr. Dietze will mit seinem Versuch herausfinden, wie man Felsstürze frühzeitig erkennen kann.
Der Hintergrund hinter dieser ganzen Geschichte ist, wir wollen rauskriegen, wie ändern sich die Gesteinseigenschaften kurz bevor quasi so ein Felsblock auseinanderreißt, bevor so ein Hangversagen eintritt. Und dazu gibt es dann meistens sogenannte akustische Emissionen. Also wenn man jetzt irgendwas zerbricht, eine Packung Spaghetti zum Beispiel zerbricht, dann fangen die nach und nach an zu knacken und irgendwann bricht der ganze Balk auseinander. Und diese einzelnen kleinen Knacke, wenn immer so ein Stückchen Fels zerbricht, das messen wir mit unseren Seismometern.
Als Geomorphologe versucht Dietze zu verstehen, was zu Felsstürzen führt. Gab es Sturm, Regen oder ein Erdbeben? Dietze ist nicht nur an spektakulären Veränderungen wie Hangbewegungen und Steinschlägen interessiert, sondern untersucht im Allgemeinen die Prozesse, die unsere Erdoberfläche formen.
Warum ich das mache, das ist einfach, weil wir halt in einer relativ dynamischen Umwelt wohnen. Und das merken wir immer mal dann, wenn es ein bisschen extremer wird, wenn beispielsweise ein Gewitter aufzieht oder wenn ein Sturm kommt, ne, und wir auf einmal merken, huch, die Bäume bewegen sich ja viel mehr als sonst. Oder wenn wir an der Kliffküste stehen und laufen auf einmal über ein abgebrochenes Stück Kliffküste drüber. Dann sehen wir, vor 2-3 Tagen war das noch da oben. Ja, also man sieht immer mal so episodisch, wie aktiv und dynamisch die Oberfläche der Welt ist.
In den Alpen, an den Flüssen, in der Ebene bis zur Küste. Wasser ist es, das diese Landschaften formt und auch katastrophale Folgen haben kann.
Weil jeder Steinschlag ist per se eine Gefahr für den Menschen. Jedes Hochwasser ist eine Gefahr für den Menschen. Jeder Küstenabbruch ist eine Gefahr für den Menschen.
Mit seinen Messgeräten will Dietze Bewegungen im Gestein rechtzeitig erkennen, um so Menschen warnen zu können. In den Alpen schmelzen die Gletscher und die felsigen Berge bröckeln wegen der erhöhten Temperaturen. Im Flachland sinken die Pegel von Flüssen und Seen. Die Sommer werden trockener. Das macht den Landwirten zu schaffen.
Drei verschiedenen Sorten mit dem Fadengerät, mit dem Darwin-Gerät. Und sind die auszudünnenden Sorten dann auch vorher durchgegangen, haben die aufgeschnitten.
Die Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau und Arboristik in Großbeeren, 40 Kilometer südlich von Berlin. Obstbauern aus verschiedenen Bundesländern sind hier hingekommen. Sie suchen Rat, wie sie mit den klimabedingten Veränderungen umgehen sollen. Mit den steigenden Temperaturen und dem Wassermangel.
Na gut, bei 40 Jahren Obstbau hat man einige Wetterextreme rauf und runter gesehen. Aber was man definitiv merkt, ist, dass die Blüte eigentlich fast jedes Jahr früher wird. Der Trend ist eindeutig. Und es ist so, dass wenn die Bäume früher blühen, wir einfach mehr Ärger mit Blütenfrost haben.
Thomas Bröcker betreibt in Frankfurt an der Oder einen privaten Obstbaubetrieb mit 40 Hektar. Zu DDR-Zeiten war das ein Staatsbetrieb. Nach der Wende wurde er privatisiert. Bröcker übernahm die Flächen mit anderen Landwirten, die jetzt in einer Genossenschaft zusammenarbeiten. Holländischer Winter nennt Bröcker den Trend, der sich für die Winter in Deutschland abzeichnet. Es ist nicht richtig kalt. Die Temperaturen können schon mal im Januar oder Februar so hoch sein, dass seine Apfel- und Birnbäume Knospen und Blüten entwickeln. Sinken die Temperaturen dann wieder unter Null, ist die Ernte des gesamten Jahres in Gefahr. Späte Frosteinbrüche, auch Eisheilige genannt, sind nichts Ungewöhnliches. Sie kommen zuverlässig Mitte Mai. Mittlerweile sind die Blüten dann schon weit entwickelt. Manchmal tragen die Bäume sogar schon Früchte. Ein großes Problem für Obstbauern wie Thomas Bröcker.
Wir hatten in den 30 Jahren davor, also von 1980 bis 2010, insgesamt ungefähr 4-5 Frostereignisse, wo wir wirklich schwere Schäden hatten. Wir hatten in den letzten 10 Jahren 5-mal schwere Schäden, davon 3-mal einen Totalausfall im Betrieb. Das deutet eindeutig darauf hin, dass der Klimawandel dazu führt, dass die Pflanzen denken, wir können jetzt eher losmachen, und das Wetter sagt dann irgendwann, ja, bis hier, aber weiter nicht. Und also wir haben gerade voriges Jahr ist wieder beim Apfel 90% der Blüten erfroren.
Erleidet die Blüte oder Frucht einmal einen Frostschaden, stirbt sie ab und die Ernte für ein Jahr ist verloren. Kein Ertrag, kein Einkommen. Über Jahrhunderte haben sich Obstbauern mit Wärmefeuern in den Obstgärten beholfen. Zwischen den Reihen der Bäume wurden kleine Feuer gemacht, die vor den Kälteeinbrüchen schützen sollten. Heute nutzen die Obstbauern eine intelligentere Methode: Frostschutzberegnung. Über die gesamte Plantage sind kleine Sprinkler verteilt, mit denen die Bäume beregnet werden. Wenn die Temperaturen sinken, gefrieren die feinen Wassertropfen. Das stetige Gefrieren von Wasser setzt Wärme frei und schützt die Blüten. Dafür braucht Bröcke aber Wasser, große Mengen an Wasser.
Das ist das Problem, das muss man organisieren. Also letztendlich in Hamburg oben, die können den Rüssel in den Graben hängen, weil da ist sehr viel Wasser. Erstmal muss man ja also eine Entnahmegenehmigung haben für die Mengen. Das ist schon mal schwierig heutzutage.
Wasser ist in Deutschland allgemein gut. Wir machen uns wenig Gedanken um seine Verfügbarkeit. Seit diesem Sommer aber schon. Die Böden verdorrten, die Flusspegel sanken, weil es so wenig Regen gab. Ein einmaliger Ausreißer? Oder eine Folge des Klimawandels?
Also wirklich einen Wassermangel haben ja ganz andere Länder. Und die haben ganz andere bauliche Leistungen hingelegt. Die stauen immer, was bei uns alles nicht geht. Letztendlich, wenn man einen Fluss in der Nähe hat, kann man, wenn der Wasser führt im Frühjahr, große Becken anlegen, wo man es reinpumpen kann, dass man es im Sommer hat. Das kostet aber Geld. Im Moment wird diese Leistung von keinem direkt bezahlt. Und das ist unser großes Problem, dass Leistungen, die von keinem direkt bezahlt sind, in der Regel nicht zustande kommen. Das heißt also letztendlich, ich als Bauer kann es nicht bezahlen, von der Oder hochzupumpen.
Statistisch gesehen gibt es keinen Grund zur Sorge. Über das Jahr gesehen fällt laut Umweltbundesamt sogar mehr Niederschlag als vor 30 Jahren. Es fällt nur mehr im Winter als im Sommer.
Und deswegen brauchen wir für den Sommer, wo bei uns die Vegetation ist, wo es halt wächst, Speichermöglichkeiten. Wir müssen wieder mehr Wasser in die Landschaft bringen, weil auch vieles dicht gemacht worden ist in den Jahren der Flurbereinigung. Aber das Wasser ist im Winter da. Es muss dann reingebracht werden, wenn es da ist. Und nicht anfangen zu pumpen aus dem Grundwasser, wenn der Baum brennt, sage ich mal letztendlich.
Das veränderte Klima, die trockenen und wasserarmen Sommer, das alles hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Die Früchte, die Obstbauer Bröcker erntet, sind über die Jahre kleiner geworden. Das schmälert den Ertrag. Bröckers Verdienst schrumpft.
Es ist ein bisschen frustrierend, sagen wir mal so, weil letztendlich ist es so, dass derjenige, der die höchste Produktivität oder die geringste Stückkostenzahl hat, bestimmt, wie der Preis am Markt ist. Und da ist es dann zum Schluss schon frustrierend, wenn du, sagen wir mal, mit einem normalen Ertrag, mit dem vor 20 Jahren noch klargekommen bist, jetzt nicht mehr klarkommst. Also eigentlich, wer dieses Spiel nicht mitmachen kann, der ständigen entweder Effektivitätssteigerung, also mehr zu produzieren, billiger zu produzieren, oder aber ein besonderes Produkt zu haben. Wer da nicht mit kann, fliegt raus, und das ist schon sehr frustrierend, aber das ist ein allgemeines Problem der Landwirtschaft.
Den Pink Lady Äpfeln aus Australien, Neuseeland oder Südamerika ist ein Platz im Supermarkt garantiert. Den heimischen Sorten nicht unbedingt.
Meine Tochter und Schwiegersohn sind 2009 eingestiegen und haben von einem Kollegen Betrieb übernommen, der aufgegeben hat. Jedenfalls sind sie da ganz mutig rangegangen und sind dann im ersten Jahr, das war 2009, in ein absolutes Niedrigpreisjahr gekommen. Im zweiten Jahr, 2010, ist etwa die Hälfte erfroren. 2012 sind sie komplett verhagelt, gut, da waren sie versichert. Und 2013 war dann aufgrund des Hagels ein niedriger Ertrag. Und 2014 haben sie dann Stecker gezogen, haben gesagt, nee, wir suchen uns einen Job in der Wirtschaft, wo sie jetzt beide auch sind. Und haben den Betrieb halt aufgegeben. Und damit ist für mich die Perspektive für meinen Betrieb als Familienbetrieb quasi auch erledigt. Für mich ist eher die Option, das Gesamtsystem bei uns, was wir aus diesem DDR-Betrieb mal entwickelt haben, überhaupt irgendwie tragfähig zu machen. Das ist das, was ich noch leisten kann. Mein Betrieb selber, 2014 fiel dann noch der Beschluss bei uns, wir bauen zurück.
In den kommenden 2 Jahren wird Bröcker seinen Betrieb ganz aufgeben. Dieser Sommer hat ihn in seiner Entscheidung mit Blick auf die Oder wieder bestätigt. Auch sie führte kaum noch Wasser mit sich. Das Niedrigwasser mitsamt seinen Schadstoffen konnte sich stärker erhitzen als zuvor und war mitverantwortlich für das verheerende Fischsterben. Dieses Wasser erreicht die Ostsee.
Küsten sind die sensibelsten Landschaftsräume, die wir haben. Also 80% der Weltbevölkerung lebt in direkter Küstennähe. Und Küsten sind in zweifacher Hinsicht problematisch in gewisser Weise. Zum einen wird ihre Stabilität vom Land her bestimmt. Sprich, wir reden davon, was die Flüsse aus dem Hinterland heranbringen. Zum anderen wird die Küste natürlich auch von Meeresseite beeinflusst. Da reden wir über große Wellen oder große Wellenhöhen. Wir reden über den ansteigenden Meeresspiegel. Und von daher ist der Küstenbereich eben ein sehr, sehr sensibler Landschaftsteil.
Auf Rügen und Hiddensee beobachtet der Geomorphologe Micha Dietze, wie sich die Klimaveränderungen auf die Steilküste auswirken.
Auf Rügen hatten wir durch Glück einfach ein sehr, sehr trockenes Jahr erwischt und dort haben wir gerade mal 11 Kliffrutschungen auf 8 Kilometer Küstenlänge. Und das Jahr danach war ein überdurchschnittlich feuchtes Jahr und dort waren es nicht 11 Kliffrutschungen, dort waren es 84. Das heißt, Tausende, zum Teil 10.000 Leute, die dort jeden Tag 1, 2, 3 Meter vom Kliff entfernt oben langlaufen. Und die sind natürlich hochgradig gefährdet, wenn so ein Abbruch kommt. Unvernünftigerweise laufen die Leute auch unten am Strand lang, wo natürlich akute Lebensgefahr besteht, ne? Auch an einem schönen Tag. 80% der Ereignisse finden nach Regen statt, die anderen 20 nicht.
Auch hier, weit weg von den Alpen, sorgt Starkregen dafür, dass die Felsen an der Steilküste bröckeln. Von der Forschungsplattform in der Ostsee vor Nienhagen sieht man das ziemlich gut. Das kleine Häuschen steht auf 3 8 Meter hohen gelben Säulen, 1,5 Kilometer von der Küste entfernt. Das Landesforschungsamt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern forscht, wie es den Fischbestand in der Ostsee stabilisieren kann. Denn das Binnenmeer gerät immer wieder aus der Balance. Die Flüsse, die in die Ostsee münden, leiten in den Dürreperioden nur noch wenig Süßwasser in das Gewässer, was den Salzgehalt der Ostsee zeitweise ansteigen lässt. Gleichzeitig ist sie im Schnitt nur 52 Meter tief und kann sich bei lang anhaltenden Hitzeperioden schneller erwärmen. Und schließlich kommt noch die Verschmutzung dazu. Alles Stressfaktoren für die Fische.
Letztendlich unterliegen die ja auch einer sogenannten Osmoregulation. Das löst bei denen ja Stress aus. Wenn das dann sehr salzig wird oder schlagartig sehr süß, dann haben die schon zu tun physiologisch.
Erklärt der Meeresbiologe Florian Peine. Gemeinsam mit 2 Tauchern will er an der Wasseroberfläche ein Netz an den Pfeilern der Plattform anbringen, um darin gezielt Fische zu züchten. Sensoren sollen dabei die Lebensraumbedingungen für die Fische überwachen.
Das sind 2 Sensoren, einer für Salzgehalt und einer für Sauerstoff. Das soll dann in Zukunft noch mit einer Kamera kombiniert werden und dann kann man die Fische sehen und das Ganze mit den gewonnenen Daten verbinden.
Trotz Fangquoten und Schutzmaßnahmen, der Fischbestand in der Ostsee geht seit Jahren zurück. Das hat die Existenz vieler Küstenfischer zerstört. Anfang der 1990er gab es in Mecklenburg-Vorpommern noch 1200 Betriebe. Heute nur noch 200. Sogar Freizeitangler und Hobbyfischer bekamen dieses Frühjahr Beschränkungen auferlegt. Der Hering auf den Tellern in den Restaurants entlang der ganzen deutschen Ostseeküste. Meist kommt er von ganz woanders her. Das Landesforschungsamt will deshalb herausfinden, ob Aquakulturen, die besonders in den skandinavischen Ländern verbreitet sind, auch eine Alternative für die Küstenfischerei in Mecklenburg-Vorpommern sein können.
Hier vor der Küste wurde es zu DDR-Zeiten schon ausprobiert, dann aber nicht weitergeführt. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht war es nicht rentabel im Vergleich zur eigentlichen Fischerei. Es gab einen Betrieb, der hier über die letzten 20 Jahre einen Netzkäfig hatte. Das ist das Gerät, was da hinten steht. Die haben das so im Nebenerwerb gemacht. Dadurch wussten wir halt auch, dass es im Grunde genommen funktioniert. Wir versuchen es jetzt einfach noch auszureifen, dass es halt wirklich wirtschaftlich ist, alleine davon auch leben zu können.
Vor allem Dorsch, der sich gerne in Küstennähe aufhält und daher ideal für die Küstenfischer ist, soll hier gezüchtet werden. Taucher Justus springt zu seinem Kollegen ins Wasser und taucht ab. Bereits in den letzten Tagen haben sie begonnen, das Netz zu fixieren. Nun soll der Rest folgen. Eine vollautomatisierte Aquakultur, bei der die Fische per Knopfdruck am Handy von zu Hause gefüttert werden können, soll hier entstehen, um den Folgen des Klimawandels zu trotzen. Doch die Voraussetzungen sind nicht die besten.
Da geht's hin in die Richtung, ne? Dass es halt schon stark automatisiert ist. Ist hier draußen bei uns vor der Küste schwierig. Wir haben hier halt jetzt so um die 13 Meter Wassertiefe. Und wenn jetzt hier ein sehr steifer Wind weht, dann baut sich eine sehr steile, kurze Welle auf. Also wir haben jetzt hier bei den heftigen Winterstürmen im Januar, Februar, März mittlere Wellenhöhe von 2,50 Meter gemessen bei einer Periode von 5 Sekunden. Das heißt, es geht alle 5 Sekunden 2,50 Meter hoch und 2,50 Meter wieder runter. Das macht im Grunde genommen alles kaputt. Das ist ein Riesenproblem hier. Schön wäre es ja, wenn man über das ganze Jahr kultivieren könnte. Aber das müssen wir halt noch hinkriegen. Und von daher ist eine Automatisierung momentan auch so schwierig. Weil die Technik so hier draußen zu verankern und zu verbauen, dass sie keinen Schaden nimmt, ist eine Riesenaufgabe.
Die beiden Taucher sind mittlerweile wieder aus dem Wasser.
Leck mich, ist das eine Strömung. Gut, dass wir das gestern gemacht haben.
Ja.
Heute hättest du es schon wieder vergessen.
Ja.
Die Taucher verstauen Sauerstoffflaschen, Neoprenanzüge und Schnorchel in ihrem Boot. Weiter geht es zur nächsten Station. In Sichtweite der Forschungsplattform startet der Meeresbiologe Peine einen weiteren Versuch, den Küstenfischern eine Alternative zu bieten. Die Miesmuschelzucht. Wie Perlen hängen Bojen an einer langen Leine und treiben auf dem Wasser. An der Leine zwischen den Bojen hängen weitere Leinen, auch Kollektoren genannt. Sie hängen bis zu 7 Meter in die Tiefe. Vor allem ist es die Fähigkeit der Miesmuschel, Wasser zu reinigen, die für die Forscher interessant ist. Eine ausgewachsene Muschel filtert 1 Liter Wasser pro Stunde.
Also haben wir uns überlegt, wie kriegen wir den Stickstoff und den Phosphor wieder raus? Und da kam eben die Miesmuschel ins Spiel. Es ist ein natürlicher Organismus, der hier vorkommt. Man muss ihn nicht einsetzen.
Dabei reagiert sie auch nicht so empfindlich auf Schwankungen von Temperatur und Salzgehalt des Wassers.
Das ist das Schöne, das ist schwarze Gold der Ostsee. Ne? Weil man muss ihnen nur ein Substrat geben, auf dem sie wachsen, auf dem sie sich ansiedeln. Und dann wachsen sie von alleine, weil sie die ganze Zeit filtrieren und sich ihre Nahrung aus dem Wasser holen. Und die Kleinen, die man jetzt hier dran sieht, die sind jetzt hier vom Anfang August etwa. Und die wachsen jetzt bis November auf 2 Zentimeter Größe. Und nächstes Jahr im Herbst sind sie dann bei 4 Zentimetern Größe, dann sind sie erntereif.
So die Hoffnung des Meeresbiologen, eine Alternative für die Küstenfischerei zu schaffen.
Ich habe mich jetzt nicht mit allen Fischern hier an der Küste unterhalten. Das müsste ich mal noch tun vielleicht. Ich weiß es jetzt halt von 2, 3 Betrieben, dass sie weitermachen wollen und auch Interesse haben an dem Verfahren. Aber da müssen wir noch ganz viel arbeiten.
Um die Miesmuschel in Mecklenburg-Vorpommern wirtschaftlich für Fischereibetriebe zu machen, gibt es noch Hürden zu nehmen. Um sie als Speisemuschel oder als Futtermittel zu nutzen, ist ein veterinärmedizinisches Monitoring Voraussetzung. Wenn die Werte gut sind, so hofft Peine, kann er bald ein Muschelerzeugungsgebiet initiieren.
Also meiner Ansicht nach ist die Muschel das am stärksten kontrollierte Lebensmittel auf dem EU-Binnenmarkt. Also wenn ich mir das immer so im Vergleich zu anderen Lebensmitteln angucke, was ich jetzt in den 2 Jahren alles machen muss, damit ich damit überhaupt erstmal auf den Markt darf, das ist schon sehr aufwendig. Aber es ist halt dadurch, dass es ein filtrierender Organismus ist, auch wichtig, weil sie ja permanent Wasser durch sich durchpumpt. Also alles, was im Wasser ist, pumpt sie auch durch sich durch. Zum Beispiel jetzt im Sommer können auch Algentoxine eine Rolle spielen. Es gibt ja diese Regel, dass gesagt wird, in den Monaten ohne R soll man keine Muscheln essen. Das sind ja die Sommermonate.
In denen die erhöhten Temperaturen und der geringere Sauerstoffgehalt im Wasser die Algen besonders rasant wachsen lassen. Giftige Blaualgen trieben auch in diesem Sommer an der Küste der Ostsee vorbei. Während die Voraussetzungen für eine Miesmuschelzucht zunehmend schwerer werden, hofft Peine trotzdem, hier irgendwann die Genehmigung für ein Muschelerzeugungsgebiet zu bekommen und damit den Fischern an der Ostsee neue wirtschaftliche Perspektiven aufzuzeigen. Danach suchen auch Obstbauern in Brandenburg wie Thomas Bröcker und Hüttenwirte in den Alpen wie Bruno Werst. Der Klimawandel zwingt sie dazu. Wassermangel, steigende Temperaturen und Extremwetter machen ihnen zu schaffen. Die Beispiele zeigen, wie stark der Klimawandel bereits in unseren Alltag eingreift und die Grundlagen verändert, auf denen unser Wohlstand aufgebaut ist.
Also ich denke, wir fangen so langsam an zu begreifen, im besten Fall, was jetzt eigentlich Klimawandel bedeutet. Ob das jetzt ein halbes Grad oder ein anderthalbes Grad wärmer wird, im Mittel klingt völlig belanglos. Wenn man aber sieht, was passieren kann und was damit in Zusammenhang steht, die brennenden Wälder hier rund um Brandenburg vor 2 Jahren, letztes Jahr dieses extreme Hochwasser im Ahrtal, dann sieht man, dass es immer diese Spitzen sind, na, die dann einfach zu gewaltigen Schäden führen und zu gewaltigen, ja, Verlusten an Leben letztendlich.
Das war das Feature von Philipp Landauer über Wassermangel und steigende Temperaturen, wie der Klimawandel unser Leben verändert. Es sprach Anne Müller, Technik Hermann Leppich, Regie Roman Neumann, Redaktion Gerhard Schröder.